23.12. mittags. Ich war es gewohnt, Zeugen wie Verdächtigen die Informationen aus der Nase ziehen zu müssen und geduldig auf Antworten zu warten. Hier jedoch texteten mich alle zu. Tobias Huisinfeld sollte da keine Ausnahme sein. Er fegte mit einem Reisigbesen die dünne Schneedecke vor seinem alten Fachwerkhaus beiseite. Auf dem Balken über der Eingangspforte stand der übliche »Gott ist groß, wir sind klein« Sermon. Hier in der Variante »Gabst du mal mehr, heut minder, wir nehmen's als deine Kinder«. Dahinter die Jahreszahl 1658. Wie so einige, die beruflich mit frühzeitigem Ableben zu tun haben, war ich fasziniert von alten Dingen, Autos, Bäumen, Häusern. Der Baum, aus dem der Balken vor Jahrhunderten gesägt worden war, musste ja nochmal deutlich älter gewesen sein und war vielleicht schon auf sein Schicksal zugewachsen, als Kolumbus sich auf den Weg nach Indien machte, glaubte zu machen. »Irrtum«, sagte Huisinfeld, der meinem Blick gefolgt war. »Die Legende erzählt, dass der Geselle, der damals den Sinnspruch in den Balken stemmte, nach der ersten Ziffer Mittag machte. Als er nach der Pause die nächste Zahl geschnitzt hatte, stellte er fest, dass er die Schablone zum Vorzeichnen der Ziffer falsch herum aufgelegt hatte. Mit Tippex ging das nicht wieder weg, gab's ja auch noch gar nicht. Also schnitzte er unverdrossen weiter.« »Echt jetzt? Dann ist das Haus von 1958?« »Nee, die Geschichte habe ich mir nur ausgedacht für Leute, die so beeindruckt gucken wie du.« Er lachte sich schlapp. »Aha, witzig.« Huisinfeld führte mich auf die Diele. Ein Trumpf von Schrank links hinter der Eingangspforte wirkte, als hätte man das Haus um ihn herum gebaut. Auf der anderen Seite die große Aussteuertruhe ebenso schlicht, schnörkellos und wuchtig wie der Schrank. In der hinteren Ecke strahlte ein Kachelofen Behaglichkeit aus, davor zwei mächtige hölzerne Throne, Schafsfell bedeckt. Zwischen ihnen fast zierlich wirkend ein niedriger Tisch, die Platte bestehend aus einer knapp 10 cm starken und sicherlich 2 Meter im Durchmesser messenden Eichenscheibe, im Fachjargon Frühstücksbrettchen genannt. Wir setzten uns. Nach Klärung der Frage Kaffee oder Köhm, wir entschieden uns beide für Köhm, legte Huisinfeld ungefragt los, während ich begann, möglichst unauffällig die Jahresringe zu zählen. Vielleicht kam ich ja bis 1492. »Also, wenn ich einen umbringe und erwischt werde, komme ich in den Knast. Diese Konsequenz bedenkend, würde ich nie jemanden umbringen. Aber wie oft bedenke oder kenne ich die Konsequenz eben vorher nicht? In der ganzen Tragweite ist das einem doch nicht bewusst. Da sind die Kleinigkeiten, die so passieren, von denen ich vorher gar nicht ahne, welche Auswirkungen sie haben. Oder ob überhaupt, schon gar nicht rechtzeitig.« Ich war mir nicht sicher, ob der Mann noch oder schon wieder betrunken war. Mein erster Köhm war riechbar, nicht sein erster Köhm. Und das machte seine Ausdrucksweise nicht klarer. Außerdem hatte ich mich verzählt. »Pass auf, mal ein Beispiel. Vielleicht hilft es«, dachte ich. »Weißt du, zum Beispiel jedes Mal, wenn ich mir heute ein Brot schmiere, und ich meine jedes Mal, also mindestens einmal am Tag, oft öfter, denke ich an meine Großmutter. Hört sich erstmal nicht so schlimm an, was?« Ich verstand weder, worum es ging, noch worauf er hinaus wollte. Geschweige denn, war mir die Verbindung zu Franzkowski in der Regentonne klar. Allerdings hatte ich das sichere Gefühl, dass diese Erzählung umso länger dauern würde, je mehr ich versuchen sollte, den Erzähler zur Eile zu treiben. Also entspannte ich mich, genoss das warme Kaminfeuer und wartete ab, wohin das führen würde. Immerhin musste ich nichts fragen. Der etwas kräftigere und rötliche Jahresring markierte ungefähr die 150. Von da an zählte ich nun weiter. »Ich denke an Sie in der Zeit nach Ihrem Schlaganfall«, fuhr Huisinfeld fort, »als drei Generationen bei uns im Haus lebten und ich, der 11-jährige Enkel, mittags nach der Schule, wenn mein Vater auf dem Feld und meine Mutter bei der Arbeit war, meiner Oma die Brote schmieren musste, weil bei ihr der rechte Arm gelähmt war. Der baumelte an ihrer Seite wie ein leerer Wasserschlauch. So.« Huisinfeld stand auf und schlackerte mit seinem rechten Arm vor meinem Gesicht rum. Ich signalisierte, dass ich diesen Teil seiner Ausführungen verstanden hatte. Daraufhin setzte er sich wieder. 190. Sie hatte eine eigene kleine Einliegerwohnung bei uns im Haus, die Treppe hoch. Von dort oben rief sie dann jeden Mittag, kurz vor eins, mit ihrer dünnen, hohen Stimme, »Tobi!« Jeden Mittag rief ich zurück, »Ich komm gleich!« Und am nächsten Tag rief sie wieder um kurz vor eins nach mir mit ihrer scharfen, eindringlichen, leidenden Stimme, »Tobi!« Dann ging ich wieder zur Treppe und rief hoch, dass sie mich nicht rufen müsse, ich käme schon, und zwar um eins. Und sie rief runter, ja, ist gut, ich wollte ja nur sicher sein, dass du mich nicht vergessen hast, und rief am nächsten Mittag wieder zu mir runter, Tobi. Tobi schreckte uns beiden nach, wir tranken. Vielleicht hilft es, dachte ich. Und dann fuhr er fort. 220, schmaler Ring, kleine Delle auf 9 Uhr. Jedes Mal, bevor ich in ihren Teil des Hauses kam, atmete ich tief durch. Bei ihr roch es nach Alter, medizinisch, muffig. Meine Oma trug immer ein und denselben blau geblümten, ärmellosen Polyesterkittel. Ich kann mich nicht erinnern, sie jemals mit einem anderen Kittel gesehen zu haben. Und so roch sie auch. Künstlich blumig, bratfettig und ein bisschen schweißsauer. Ich schmierte ihre Brote und meine Oma stand ganz nah neben mir und ihr einer Arm hing an ihr herab und sie roch einfach alt und an jedem Mittag und bei jedem Brot sagte sie, dicker, schmier die Butter dicker. Und ich sagte jeden Mittag und bei jedem Brot, Omi, ich soll dir die Butter nicht so dick schmieren, das ist nicht gut für dein Herz, hat Mami gesagt, hat der Arzt gesagt. Und Omi sagte dann immer jeden Tag, so schmeckt das aber nicht. Und wenn sie selber könne, würde sie die Butter ganz dick schmieren und dann nur ein bisschen Salz drauf. Und sie wüsste gar nicht, warum sie dann unbedingt auf ihr Herz achten solle, wenn sie noch nicht einmal lecker Brot mit dick Butter essen dürfe. Jeden Tag, sagte sie das. Und jeden Tag schmierte ich die Butter noch etwas dünner. Er machte eine Pause, um nachzuschenken. Er schaute mich fragend an. Ich hielt meine Hand übers Glas. Er kippte noch ein und kam zum Ende seiner Geschichte. Ich kam bis 280. Meine Oma war nie böse mit mir. Eigentlich hatte ich kaum etwas mit ihr zu tun bis zu ihrem Schlaganfall. Sie roch unangenehm und rief mich immer mit ihrer entnervenden, leidenden, hilfesuchenden Stimme. Und sie wünschte sich kaum etwas mehr als dick Butter auf ihr Brot. Und ich hatte die Macht, es ihr zu verweigern. Und schmierte ihr die Butter so dünn wie nur möglich aufs Brot. Nur einen Hauch von Butter. Da war ich 11, als sie starb, war ich 12. Jedes Mal, wenn ich mir heute ein Brot schmiere, höre ich ihre Stimme. Ich sehe sie in ihrem Kittel und ich rieche sie, als stünde sie wieder neben mir. Hätte ich ihr einfach ganz dick Butter aus dem Brot geschmiert, sie wäre vielleicht ein paar Wochen früher gestorben. Ich würde ihre Stimme nicht mehr hören und ihren Geruch nicht mehr riechen, aber wer rechnet denn mit sowas, dass ich heute 30 Jahre später noch sühnen muss? Immer wenn ich mir heute ein Brot schmiere, höre ich sie. Ein bisschen mehr Butter, Tobi, nicht so dünn, das schmeckt auch gar nicht. Bitte, Tobi. Ergriffen von seiner eigenen Geschichte rang Huisenfeld mit den Tränen und dem Schnapsglas in seinen Händen. Oh Mann. Ich stand auf, murmelte et ego te absolvo und machte, dass ich an die Luft kam. Ich nahm an, dass die Eichenscheibe des Tisches aus dem gleichen Baum war wie der Giebelbalken. 1658 minus 280 und 1300 irgendwas. Vielleicht hatten ja Hermanns Vorfahren aus seiner Stammbaumzeichnung ganz oben links diese Eiche vor über 600 Jahren gepflanzt. Ich hatte kapiert, dass Huisenfeld sich seinen kindlichen Machtmissbrauch nie verziehen hatte. Vielleicht war die Geschichte sogar wahr, aber warum erzählte er sie mir? Sollte ich glauben, dass er offensichtlich nicht in der Lage war, jemanden umzubringen, geschweige denn, ihn in eine Regentonne zu stopfen? Glaubte ich ihm? Auf der Türschwelle lief ich Prinzessin Eisenherz in die Arme. Wie hieß sie noch? Oh, hallo, hast du meinen Bruder besucht? Bruder, Entschuldigung, ich habe die Verwandtschaftsverhältnisse noch nicht hinreichend durchschaut, Frau... Monika, stellte Monika sich erneut vor. Monika Huisenfeld. Wir standen immer noch recht eng auf der Türschwelle nebeneinander, was ihr weniger auszumachen schien als mir. Ich drückte mich an ihr vorbei, ohne dass sie Anstalten machte, mir aus dem Weg zu gehen. Ich muss dann auch mal weiter, sagte ich deutlich weniger souverän als gewollt. Ja, schade, dann bis bald. Ich begann, mich nach meinen migrationshintergründigen Großstadt Ganoven und ihren Ritualmorden zu sehnen.